Bald darauf kam das Schloss in Sicht. Der schöne, stolze Bau erhob sich grau und ehrwürdig vor ihnen, die letzten Strahlen der Abendsonne glitzerten auf den zahlreichen Fenstern, Giebel und Türme und Zinnen hoben sich klar vom Abendhimmel ab. Der ganze Bau war von üppigem Efeu umrankt und auf den breiten Terrassen, die zum Eingang hinaufführten, waren reiche, farbenprächtige Blumenbeete. »Das ist das Allerschönste, was ich je gesehen habe«, rief Sadie mit leuchtenden Augen. »Wie ein Königsschloss. So war gerade eins in meinem Märchenbuche.« Er sah, wie die schweren Türflügel aufgerissen wurden und sah die Dienerschaft in zwei Reihen antreten, was ihn sehr in Erstaunen setzte, da es ihm nicht in den Sinn kam, dass dies zu Ehren des kleinen Jungen geschah, dem einst all diese Pracht und Herrlichkeit zu eigen sein würde. Das Schloss aus dem Märchenbuche, die großen alten Bäume, der herrliche Park, die Gründe voll Farnkraut und Glockenblumen, wo die Hasen und Kaninchen umhersprangen und die großäugigen gefleckten Hirsche und Rehe, die im tiefen Grase lagerten. Kaum ein paar Wochen war es her, dass er in Mr. Hobbs Laden gesessen hatte und seine Beinchen von dem hohen Schreibstuhle herunterbaumelten, und er konnte unmöglich all diese Pracht und Feierlichkeit auf sein kleines Ich beziehen. An der Spitze der Dienerschaft stand eine ältliche Frau in glattem, schwerem, schwarzen Seidenkleide, mit einer Haube auf dem grauen Haare. Als er die Halle betrat, stand sie ihm zunächst, und Cedric sah ihr an, dass sie mit ihm sprechen wolle. Mr. Havisham, der ihn an der Hand führte, stand einen Augenblick still. »Hier bringe ich Lord Fauntleroy, Mrs. Mellon«, sagte er. »Lord Fauntleroy, das ist Mrs. Mellon, die Haushälterin.« Cedric gab ihr mit einem freudigen Aufleuchten die Hand. »Haben Sie uns die Katze geschickt?«, fragte er. »Ich danke Ihnen tausendmal dafür.« Das hübsche Gesicht der alten Frau glänzte gerade so freudig wie das der Portiersfrau. »Ich würde seine Herrlichkeit an jedem Orte erkannt haben«, sagte sie zu Mr. Havisham. »Er ist ja ganz und gar sein Vater. Das ist ein großer Tag heute, Sir.« Cedric sah sie neugierig an und hätte für sein Leben gern gewusst, weshalb gerade heute ein großer Tag sei. Noch befremdlicher war ihm, dass sie Tränen in den Augen hatte und doch offenbar nicht traurig war, denn sie lächelte ihn freundlich an. »Die Katze hat zwei wunderhübsche Junge hier gelassen«, sagte sie. »Man wird sie sofort auf eurer Herrlichkeit Zimmer bringen.« Mr. Havisham richtete halblaut eine Frage an sie. »In der Bibliothek, Sir«, erwiderte Mrs. Mellon. »Der Lord Fauntleroy soll allein vorgelassen werden.« Ein paar Minuten darauf öffnete der stattliche Livreebediente, der Cedric zu der Bibliothek geführt hatte, die Tür derselben und meldete: »Lord Fauntleroy, Milord.« Er tat es mit besonderer Feierlichkeit, denn auch er fühlte, dass es ein großer Moment war, wo der Erbe sein Eigentum betrat und dem Familienhaupte vorgestellt wurde, dessen Rang und Besitz dereinst sein eigen werden sollte. Cedric schritt über die Schwelle. Es war ein großer, prächtiger Raum mit schweren, geschnitzten, eichenen Möbeln, die Wände bis hoch hinauf mit Büchergestellen bedeckt. Die Möbel waren so dunkel, die Vorhänge so schwer, die Fensternischen so tief und die Entfernung zwischen Tür und Fenster so groß, dass nun, nach Sonnenuntergang, der ganze Eindruck des Raumes ein düsterer war. Im ersten Augenblicke glaubte Cedric, dass überhaupt niemand im Zimmer sei, entdeckte aber gleich darauf vor dem Feuer, das trotz des warmen Abends in dem riesigen Kamin brannte, in einem bequemen Lehnstuhl eine Gestalt, die sich aber nicht nach ihm umwendete. Bei einem anderen Bewohner des Zimmers hatte er jedoch Aufmerksamkeit erregt. Neben dem Lehnstuhle lag an der Erde ein Hund, eine ungeheure braungelbe Dogge, fast so groß und gewaltig wie ein Löwe. Majestätisch und langsam erhob sich das mächtige Tier und ging mit schweren, wuchtigem Schritt auf die schlanke Kindesgestalt zu.
»Dogge«,
erklang nun eine Stimme aus dem Lehnstuhle.
»Hierher!«
Allein dem Herzen des jungen Lord war Furcht so fremd wie alles Böse, und er war von jeher ein tapferer kleiner Geselle gewesen. Vertraulich und ruhig legte er sein Händchen an des Ungeheuers Halsband, und dann schritten sie einträchtig miteinander auf den Grafen zu. Endlich blickte dieser auf, und Cedric sah in das Gesicht eines großen, alten Mannes mit wirrem, weißen Haar, buschigen Augenbrauen und einer kühnen Adlernase zwischen den feurigen, blitzenden Augen. Der Graf aber erblickte eine anmutige Kindergestalt in einem schwarzen Samtanzug mit breitem Spitzenkragen und weichen blonden Locken, die das frische, rosige Gesicht umrahmten, aus dem ein paar großer, brauner Augen ihm treuherzig entgegenleuchtete. Wie ein plötzlicher Jubelruf und ein frohlockendes Triumphieren zog's dem harten alten Manne durchs Herz, als er wahrnahm, was für ein kräftiger, schöner Knabe sein Enkel war und wie unerschrocken er ihm ins Gesicht sah, die Hand noch immer auf dem Halse seines riesigen Hundes. Es tat dem herrischen alten Edelmanne im Innersten wohl, dass der Junge keine Schüchternheit und keine Furcht verriet, weder vor ihm noch vor seinem Hunde. »Bist du der Graf?« sagte Cedric mit seinem freundlichen Lächeln. »Ich bin dein Enkel, den Mr. Havisham geholt hat, Lord Fauntleroy.« Er streckte ihm dabei sein Händchen hin, was er für angemessen und höflich hielt, auch bei Grafen. »Ich hoffe, es geht dir gut«, fuhr er herzlich fort, »und ich freue mich sehr, dich zu sehen.« Der Graf schüttelte ihm die Hand und es zuckte wunderlich über sein Gesicht. Fürs Erste war er so überrascht, dass er kaum wusste, was er sagen solle. Er blickte unverwandt auf das hübsche kleine Bild, das da in Fleisch und Blut vor ihm stand.
»Du freust dich wirklich, mich zu sehen?«
»Gewiss«, versicherte Lord Fauntleroy, »sehr.« Ein Stuhl stand neben dem des Grafen und Cedric setzte sich. Das hochlehnige, breite Möbel war für ein anderes Format von Sitzenden berechnet und die Beinchen des Kleinen reichten bei weitem nicht auf den Boden. Allein es schien ihm doch ganz behaglich darauf zu sein und er blickte das ehrwürdige Familienhaupt bescheiden, aber unverwandt an. »Ich habe mir immer Gedanken gemacht, wie du wohl aussehen würdest«, begann er wieder. »Auf dem Schiffe, wenn ich so in meinem Bette lag, habe ich immer gedacht, ob du wohl meinem Papa ähnlich siehst.«
»Nun, und? Findest du das?« fragte der Graf.
»Ach, du weißt ja, ich war noch sehr klein, als er gestorben ist, und da kann's wohl sein, dass ich mich nicht genau erinnere, aber ich meine, du siehst ganz anders aus.«
»Enttäuscht also,
»Oh, ganz und gar nicht«, versicherte der kleine Kritiker höflich. »Natürlich hätte ich mich ja gefreut, wenn du wie mein Papa wärst, aber jedes Kind ist doch ganz zufrieden damit, wie sein Großvater aussieht, auch wenn es ihn sich anders gedacht hat. Du weißt ja, Verwandte bewundert man immer.« Der Graf lehnte sich in seinem Stuhl zurück und sah einigermaßen verblüfft drein. Er hatte im Bewundern seiner Verwandten leider wenig Erfahrung. Er hatte seine Mußestunden meist dazu verwendet, sich mit ihnen zu zanken, sie aus dem Hause zu jagen und allerhand schmeichelhafte Benennungen für sie zu erfinden, weshalb er auch bei allen gründlich verhasst war. »Jedes Kind hat seinen Großvater lieb«, fuhr Lord Fauntleroy fort. »Besonders einen, der so gut ist, wie du es gegen mich gewesen bist.« Wieder flog ein seltsamer, rascher Blick aus den tiefliegenden Augen zu ihm hinüber.
»Ach so«, sagte er, »ich bin also gut gegen dich gewesen, meinst du?«
»Freilich«, erwiderte Cedric fröhlich, »und ich bin dir auch so dankbar wegen Bridget und der Apfelfrau und Dick.«
»Bridget«,
wiederholte der Graf.
»Dick, die Apfelfrau?«
»Ja, natürlich«, erläuterte Cedric, »alle die, für welche du mir das viele Geld gegeben hast, das Geld, das Mr. Havisham mir zu meinem Vergnügen von dir gebracht hat.«
»Ach so, davon ist die Rede. Das Geld, das du ausgeben durftest, nun, was hast du dafür gekauft? Ich möchte gern etwas darüber erfahren.«
Er zog die dichten Augenbrauen in die Höhe und fasste den Knaben scharf ins Auge. Er war wirklich neugierig, in welcher Weise derselbe seine kleinen Launen befriedigt haben mochte. »Oh«, begann Lord Fauntleroy, »am Ende hast du gar nichts von Dick und Bridget und der Apfelfrau gewusst. Ich habe gar nicht daran gedacht, wie weit weg du wohnst. Die sind nämlich besondere Freunde von mir und, musst du wissen, Michael hat das Fieber gehabt.«
»Wer ist denn Michael?«
fiel ihm der Graf ins Wort. »Michael, ach, das ist Bridgets Mann, und die waren in großer Not. Wenn ein Mann krank ist und nicht arbeiten kann und 12 Kinder hat, kannst du dir ja denken, wie das ist.« Nun folgte die ausführliche Schilderung aller Leiden der armen Bridget und ihres Jubels, als er ihr das Geld »von dir, Großvater« hatte geben dürfen. »Und deshalb bin ich dir so dankbar«, schloss er seinen Bericht. »Ja, so«, bemerkte der Graf mit seiner tiefen Stimme.
»Das war also eins von den Dingen, die du zu deinem Vergnügen tatest. Nun, und was hast du sonst mit deinem Reichtum angefangen?«
Dougal hatte sich, nachdem Cedric Platz genommen, neben dessen Stuhl gesetzt und hatte ihn mehrmals, wenn er so lebhaft sprach, ernsthaft ins Gesicht geblickt, als ob ihm diese Unterredung höchst interessant wäre. Dougal war ein würdevoller, feierlicher Hund, viel zu ernst und zu groß, um das Leben leicht zu nehmen. Der alte Graf, der ihn genau kannte, hatte ihn insgeheim aufmerksam beobachtet. Es war sonst nicht des Tieres Art, rasch Bekanntschaften zu schließen, und sein Herr war überrascht, wie ruhig er sich unter dem Druck der Kinderhand verhielt. Nun aber sah sich Dougal den kleinen Lord noch einmal prüfend und würdevoll an, um gleich darauf seinen gewaltigen Löwenkopf auf das schwarze Samtknie des Jungen zu legen, der den neuen Freund gelassen streichelte, indem er dem Grafen zur Antwort gab: »Ja, das war dann die Geschichte mit Dick. Dick, der würde dir gefallen, der ist ein famoser Bursche.« Der alte Herr sah etwas verwundert drein. »Er ist so ehrlich«, fuhr Sadie mit Wärme fort, »und er greift nie einen Jungen an, der kleiner ist als er, und die Stiefel macht er so blank, dass sie wie ein Spiegel sind. Er ist nämlich Schuhputzer.«
»Und auch ein Bekannter von dir, hm?«
»Ein alter Freund von mir«, versetzte der Enkel. »Kein so alter wie Mr. Hobbs, aber wir kennen uns auch schon sehr lange. Gerade ehe das Schiff abgefahren ist, brachte er mir ein Geschenk.« Dabei zog er einen sorgfältig zusammengelegten Gegenstand aus der Tasche und entfaltete mit zärtlichem Stolze das pompöse, rotseidene Tuch mit den geschmackvollen Hufeisen. »Das hat er mir gegeben, das soll ich immer tragen. Man kann's als Halstuch benutzen oder auch als Taschentuch. Er hat's von dem ersten Gelde gekauft, das er verdient hat, nachdem Jack ausbezahlt war und er die neuen Bürsten von mir bekommen hatte. Es ist ein Andenken. In die Uhr für Mr. Hobbs habe ich einen Vers schreiben lassen. Die Uhr, sie spricht? Vergiss mich nicht. Und ich werde Dick auch nicht vergessen. So oft ich das Tuch sehe, werde ich an ihn denken.« Die Empfindungen seiner Herrlichkeit des Grafen Dorincourt waren nicht leicht zu schildern. Ein gutes Stück Welt und Menschen aller Art hatte er gesehen und war eben nicht leicht zu verblüffen. Aber hier trat ihm etwas so Neues und Unerhörtes entgegen, dass es ihm fast den Atem benahm und die merkwürdigste Erregung in dem alten Edelmanne hervorrief. Er hatte sich nie mit Kindern beschäftigt, seine Passionen und Vergnügungen hatten ihm dazu nie Muße gelassen und seine eigenen Jungen waren ihm nie sehr interessant gewesen. Höchstens erinnerte er sich dunkel, dass Cedrics Vater ein hübscher, kräftiger Knabe gewesen war. Im Allgemeinen war ihm ein Kind immer wie ein höchst lästiges kleines Tier vorgekommen, gefräßig, egoistisch und lärmend, wenn man es nicht in strenger Zucht hielt. Seine beiden Ältesten hatten ihren Erziehern und Lehrern stets Grund zu klagen und Verdruss gegeben, und von dem Jüngsten glaubte er nur deswegen weniger Schlimmes gehört zu haben, weil derselbe als solcher für keinen Menschen von Bedeutung war. Dass er seinen Enkel lieb gewinnen könnte, war ihm nie in den Sinn gekommen. Er hatte ihn in sein Haus bringen lassen, weil er seinen Namen dereinst nicht durch einen unerzogenen Lümmel wollte lächerlich machen lassen, und er überzeugt war, dass der Junge in Amerika nur ein Halbnarr oder ein clownsartiges Geschöpf werden konnte. Er hatte an seinen Söhnen so viel Demütigungen erlebt und war über Kapitän Errols amerikanische Heirat so entrüstet, dass er etwas Erfreuliches bei seiner Nachkommenschaft nicht mehr vermutete. Und als der Diener ihm Lord Fauntleroy gemeldet hatte, hatte er sich fast gefürchtet, den Jungen anzusehen. Das war auch der Grund, weshalb er ihn hatte allein sehen wollen. Seinem Stolz war der Gedanke eines Zeugen seiner Enttäuschung unerträglich. Aber selbst in den Stunden, wo er mit mehr Hoffnung in die Zukunft geblickt, hatte er sich nie träumen lassen, dass sein Enkel so aussehen könnte, wie die entzückende Kindergestalt, die das Händchen auf dem Kopfe seines etwas gefährlichen Lieblings so zuversichtlich und vertrauensvoll vor ihn trat. Diese Überraschung brachte den harten alten Mann schier um seine Fassung. Und dann begann ihre Unterhaltung, in deren Verlauf sein Erstaunen sich mehr und mehr steigerte. Erstens einmal war er seiner Lebtage gewöhnt, die Leute in seiner Gegenwart scheu und verlegen zu sehen, und hatte deshalb von seinem Enkel auch nichts anderes erwartet. Stattdessen sah der kleine Junge in ihm offenbar nichts als einen Freund, dessen Liebe ihm von Gott und Rechts wegen gehörte, und behandelte ihn als solchen. Wie der kleine Bursche so dasaß in dem großen Stuhle und mit seiner weichen Stimme herzlich und fröhlich plauderte, ward es ihm ganz klar, dass der Gedanke, der große, grimmig dreinschauende alte Mann könnte ihn nicht lieb haben oder sich nicht freuen, ihn bei sich zu sehen, nie in des Kindes Sinn gekommen war, und dass Cedric seinerseits ebenso kindlich und zuversichtlich bestrebt war, dem Großvater zu gefallen. Hart, grausam und hochfahrend, wie der alte Graf war, konnte er sich doch einer heimlichen Freude bei dieser neuen Empfindung nicht entschlagen und fand es bei Lichte besehen recht angenehm, einmal jemand zu begegnen, der ihm nicht misstraute, nicht vor ihm zurückschreckte und die schlimmen Seiten seiner Natur nicht ahnte, jemand, der ihn mit hellen Augen vertrauensvoll ansah, und wär's auch nur ein kleiner Junge in einem schwarzen Samtanzuge. So lehnte sich der alte Mann behaglich in seinem Stuhl zurück und ermunterte seinen jungen Gefährten zum Plaudern, wobei es immer seltsam um seine Mundwinkel zuckte. Lord Fauntleroy entfaltete sein ganzes Konversationstalent und schwatzte unbefangen und vertraulich die ganze Geschichte von Dick und Jack, die Verhältnisse der Apfelfrau aus altem Geschlecht und seine Freundschaft mit Mr. Hobbs wurden dem Großvater anvertraut, woran sich dann eine begeisterte Schilderung des republikanischen Wahltriumphes in all seiner Pracht und Herrlichkeit samt Bannern, Transparenten, Fackeln und Raketen anschloss. Schließlich kam er auch auf den 4. Juli zu sprechen und geriet in große Ekstase, bis ihm plötzlich etwas in den Sinn kam und er unvermittelt abbrach.
»Ja, was gibt's?« fragte der Großvater. »Weshalb sprichst du nicht weiter?«
Lord Fauntleroy rückte verlegen auf seinem Stuhle hin und her. »Es fiel mir eben ein, dass du das vielleicht nicht gerne hörst,« erwiderte er. »Vielleicht ist einer von deinen Angehörigen dabei gewesen. Ich habe gar nicht daran gedacht, dass du ein Engländer bist.«
»Sprich nur ruhig weiter,« sagte Milord. »Ich habe keine persönlichen Beziehungen zu der Sache. Du hast wohl auch vergessen, dass du ein Engländer bist.«
»Oh nein,« fiel ihm Cedric rasch ins Wort, »ich bin ein Amerikaner.«
»Du bist ein Engländer,« erklärte der alte Herr kurz. »Dein Vater war ein Engländer.«
Die Sache war ihm ziemlich spaßhaft. Cedric dagegen nahm es sehr ernst. Auf eine solche Auffassung der Dinge war er nicht vorbereitet gewesen, und sein Gesichtchen ward dunkelrot. »Ich bin in Amerika geboren,« protestierte er, »und wenn man in Amerika geboren ist, muss man ein Amerikaner sein. Es tut mir leid, dass ich dir widersprechen muss,« setzte er artig und rücksichtsvoll hinzu. »Mr. Hobbs hat mir gesagt, dass wenn wieder einmal ein Krieg käme, ich ein Amerikaner sein müsste.« Der Graf stieß ein kurzes Lachen aus. Es klang hart und grimmig, aber es war doch ein Lachen.
»Das würdest du tun,« sagte er.
Er hasste Amerika und die Amerikaner. Aber der ernsthafte, eifrige Patriotismus des kleinen Mannes ergötzte ihn. Und er sagte sich, dass aus diesem guten Amerikaner seinerzeit ein guter Engländer werden könne. Weitere Vertiefung in die Politik ward durch die Meldung, dass aufgetragen sei, abgeschnitten. Cedric erhob sich sofort und ging zum Großvater hin mit einem bedenklichen Blick auf dessen gichtisches Bein. »Soll ich dir helfen?« fragte er freundlich. »Du kannst dich auf mich stützen, weißt du? Einmal hat Mr. Hobbs einen schlimmen Fuß gehabt, weil ihm ein Kartoffelsack draufgefallen war. Da habe ich ihn immer geführt.« Der feierliche Diener hätte fast seine Stellung und seinen Ruf durch ein unziemliches Lächeln aufs Spiel gesetzt. Es war ein sehr vornehmer Diener, der immer nur in aristokratischen Diensten gestanden hatte und sich vollständig entwürdigt und entehrt gefühlt haben würde, wenn er sich etwas so Unverzeihliches gestattet hätte wie ein Lächeln in Gegenwart der Herrschaft. Diesmal aber war die Gefahr groß gewesen, und er konnte sich nur dadurch retten, dass er über seines Herrn Schulter hinweg unverwandt auf ein besonders hässliches Bild hinstarrte. Der Graf maß den ritterlichen kleinen Knirps von Enkel vom Kopf bis zu den Füßen.
»Meinst du, dass du das könntest?«
fragte er rauh. »Ich glaube ja,« erwiderte Cedric. Ich bin sehr stark, weißt du, ich bin auch schon 7. Du kannst dich auf einer Seite auf deinen Stock stützen und auf der anderen auf mich. Dick sagt, dass ich gute Muskeln habe für einen Jungen von 7. Er streckte den Arm stramm aus, damit der Graf die Kraft seiner von Dick belobten Muskeln sehe, und sah dabei so ernsthaft und wichtig drein, dass der Bediente wieder genötigt war, seine volle Aufmerksamkeit dem hässlichen Bilde zuzuwenden.
»Wohl und gut«, entschied der Graf. »Du sollst's versuchen.«
Cedric reichte ihm seinen Stock und half ihm beim Aufstehen. Dies war in der Regel des Bedientenamt, der dabei manch derben Fluch zu hören kriegte und oft und viel innerlich vor Empörung knirschte. Heute ging die Sache ohne Fluchen ab, obwohl die Gicht manch bösen Reißer tat, allein der Graf wollte nun einmal den Versuch machen. Langsam erhob er sich und legte die Hand auf die schmale Schulter, die ihm so mutig als Stütze geboten wurde. Vorsichtig trat Lord Fauntleroy einen Schritt vorwärts und sah dabei sorgfältig auf das kranke Bein. »Stütze dich nur recht fest auf mich«, sagte er ermutigend. »Ich will ganz langsam gehen.« Wenn der Graf seinen Diener zum Führer gehabt hätte, würde er sich allerdings weniger auf seinen Stock und mehr auf jenen gestützt haben. Und doch hielt er es bei seinem Experiment auch für nötig, den Enkel sein Gewicht fühlen zu lassen, das in der Tat nicht leicht war. Nach wenigen Schritten war denn auch das kleine Gesicht dunkelrot und sein Herz fing an, heftig zu klopfen, allein er stemmte sich mächtig gegen des Großvaters Hand und erinnerte sich Dicks Ausspruch über seine Muskeln. »Hab nur keine Angst und stütze dich fest auf«, keuchte er. »Ich kann es ganz gut, wenn es nicht so weit ist.« Es war eigentlich kein langer Weg zum Speisezimmer, und doch kam es Cedric wie eine Ewigkeit vor, bis sie den Stuhl am oberen Ende der Tafel erreicht hatten. Die Hand auf seiner Schulter schien mit jedem Schritte wuchtiger zu lasten, sein Köpfchen ward immer heißer und sein Atem kürzer. Allein er dachte nicht daran, seinen Dienst aufzugeben. Er machte seine Muskeln ganz steif, hielt sich kerzengerade und sprach dem bedenklich hinkenden alten Herrn Trost zu. »Tut dir der Fuß so sehr weh, wenn du darauf stehst?«, fragte er. »Hast du ihn nie in heißes Wasser mit Senfmehl gesteckt? Das hat Mr. Hobbs gut getan.« Der große Hund schritt gravitätisch nebenher und der Diener folgte. Mehr als einmal flog ein eigentümliches Lächeln über sein Gesicht, wenn er beobachtete, wie die kleine Gestalt all ihre Kraft zusammennahm und ihre Last so gutwillig trug, und auch des Grafen Blick streifte ein paar Mal mit seltsamem Ausdrucke das erhitzte Gesicht.